Hallo und herzlich willkommen in der agilen Leseecke, der Podcast mit Lesungen aus euren und meinen Lieblingsbüchern. Hier hört ihr Auszüge aus Büchern über agiles Arbeiten, agile Führung und Veränderung von Organisationen für mehr Stärke und Beweglichkeit für die Arbeitswelt von morgen.
Collaboration fights Klimakrise. 9. März 2023, 9.37 Uhr. Ich sitze links hinten in der Ecke eines italienischen Restaurants. Die Tische sind bis auf einige wenige unbesetzt. Weinflaschen in Regalen, kitschige Bilder und riesige Spiegel an den pastellgrünen Wänden bieten den Rahmen für Mobiliar aus den 60er Jahren. Ich mag die rot gepolsterten Stühle und den Café Latte. Über mir Kronleuchter, nur einer von dreien leuchtet. Draußen auf der Veranda putzt ein Kellner gelassen die Stehtische. Ein Pärchen in den besten Jahren wandert unentschlossen vor dem Lokal auf und ab. Vermutlich überlegen sie, ob sie bei dem strömenden Regen nicht doch besser drin sitzen sollten. Hibiskusblüten, der Stamm eines elefantenhohen Ficus benjamini und einige Palmwedel sind in meinem Sichtfeld. Die Espressomaschine rauscht. Autos schwimmen auf den überfluteten Straßen vorbei, doch ich bin abgeschottet von den Geräuschen. Über meine Kopfhörer höre ich Old Jay's A Lovely Day and the world is all right with me. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you. And I know it's gonna be a lovely day. Moment, stimmt das wirklich? Ein hektischer Klick auf meine Eskom-App zeigt mir, dass der Strom heute erst um 16 Uhr abgestellt wird. Tatsächlich. The world is alright with me. Ich lasse meinen Laptop und mein Telefon einfach so lange, bis ich zu meinem Meeting um 11.15 Uhr aufbreche, an der Restaurantsteckdose. Dann dürfte die Energie in den Akkus für den Rest des Tages ausreichen. Zwei Tage zuvor, 7. März 2023, 10.57 Uhr. Just habe ich den Wagen von Keenan verlassen. Keenan, ein Uber-Fahrer, hat mich aus meiner Gated Community in Out Bay zum Konferenzzentrum Downtown Kapstadt gefahren. Ich bin auf dem Weg zur 15. African Energy in Daba, einer der größten Konferenzen der Region, auf der sich Akteure aus der Energiewirtschaft, der Politik und auch der größte Energieversorger, die Eskom, tummeln. Keenan ist der Vater einer einjährigen Tochter, die wächst und gedeiht. Sie braucht jetzt 4 Fläschchen pro Nacht statt 3. Keenan hat kürzlich einen kleinen Gasherd gekauft, um auch dann Nahrung für sein Baby zubereiten zu können, wenn der Strom abgestellt wird. Uns geht's noch relativ gut, sagt Keenan. Aber was ist mit all den vielen Menschen hier, die sich so etwas und vieles mehr gar nicht leisten können? Load Shedding, auf Deutsch Lastabwurf, oder das gezielte Abstellen von Strom ist in Kapstadt seit 2008 an der Tagesordnung. Haushalte, Unternehmen und auch die Infrastruktur sind im Laufe eines Tages mindestens 10 Stunden in 2 bis 3 Stunden Rhythmen stromlos. Das bedeutet, dass Ampeln nicht funktionieren, Eisschränke abtauen oder Eltern ihren Babys keine Fläschchen zubereiten können. Das bedeutet auch, dass das südafrikanische Mobilfunkunternehmen MTN jeden Monat 400.000 Liter Diesel verbrennt, um die Handymasten am Laufen zu halten. Siebter März, ungefähr 9 Uhr. Gwede Mantashe, der Energieminister von Südafrika, eröffnete die 15. Africa Energy in Daba. Mantashe, der sich selbst als Kohlefundamentalisten bezeichnet, wird von mutigen Greenpeace-Aktivistinnen unterbrochen, die leuchtend gelbe Plakate hochhalten. Coal ist gleich Corruption. Gwede, stop blocking renewables, steht darauf geschrieben. Über Bluetooth-Lautsprecher fordern Bürgerinnen die sichere und bezahlbare Stromversorgung. Ich selbst nehme an der Öffnung nicht teil. Ich bin im Ausstellungsbereich unterwegs, um mit Unternehmerinnen zu sprechen, die nicht in Kohle machen, wie der lokale Energieversorger Monopolist Eskom es tut, sondern in erneuerbaren Energien. Es sind einige wenige vor Ort, wie beispielsweise der Solateurberater Jason, der verstohlen flüstert, dass es unter anderem auch aus politischen Gründen noch 10 bis 15 Jahre dauern wird, bis die Dächer südafrikanischer Gebäude mit Solarpanelen bedeckt sind. Mit Kohle verdienen bestimmte Menschen einfach mehr, sagt er. Was braucht es, um Photovoltaik auf mein Dach zu bekommen, frage ich Liesung, einen weiteren Anbieter grüner Energielösung. Gold Nuggets, meine Liebe, das kannst du dir gar nicht leisten. Siebter März, 13.30 Uhr. Nach den erhellenden Gesprächen muss ich mich nun noch mental auf meinen Vortrag vorbereiten, den ich gleich halten werde. Collaboration fights Klimakrise. Wie wir wertschöpfend zusammenarbeiten. Ich werde darüber berichten, wie wir im QLab Think Tank arbeiten. Siebter März, 14 Uhr. Vor mir sitzen ungefähr 30 Menschen aller Altersgruppen und aus unterschiedlichen Kulturen in Anzügen oder Kostümen. Ein freundliches Mausgrau ist der dominierende Farbton der Kleidungsstücke, aber hier und da blitzt auch ein fröhlich bunter Rock oder ein ebenso solches Hemd auf. Ach, und da drüben sitzen ja Teller und Vernon, zwei ungefähr 25-Jährige, die mit ihrem Start-up den Transport von Menschen in Kapstadt revolutionieren wollen. Quasi Uber, aber mit Elektroautos. Herzlich willkommen, begrüße ich das Publikum und blicke in neugierige Gesichter. Ich bin Andrea, komme aus Deutschland, dem Land mit der sichersten Stromversorgung der Welt. Ich meine, das ein oder andere Schmunzeln zu entdecken. Ich werde heute darüber berichten, wie wir im QLab arbeiten, um die Energiewende voranzutreiben und freue mich sehr, dass ihr hier seid. Nachdem ich mich kurz vorgestellt habe, gebe ich das zum Besten, was ich in mehreren Pitches geübt habe. Unsere Mission: Wir entwickeln innerhalb von 5 Wochen im Rahmen unseres QLab Innovation Sprints mit unseren multidisziplinären und internationalen Teammitgliedern aus aller Welt maßgeschneiderte Lösungen für Probleme rund um das Thema Energiewende. Unsere Vision: Wir schaffen lebenswerte Städte mit grüner Architektur, Infrastruktur und neuer Mobilität. Langweilig? Frage ich. Na gut, dann stellt euch einfach vor, dass wir mit wechselnden Teams von mittlerweile insgesamt 28 Superheldinnen arbeiten, das antritt, um die Welt zu retten. Wir leben im QLab-Universum, in dem wir unermüdlich die richtigen Fragen finden, die wir beantworten, um eine urenkelfreundliche Welt zu schaffen. Eine Welt, in der nicht nur Eltern, sondern alle Bürgerinnen oder Organisationen jederzeit, wann immer sie wollen, Zugriff auf eine stabile, preiswerte und vor allem nachhaltige Energieversorgung haben. Irgendwo in Zeit und Raum. So arbeiten wir im QLab-Universum. Erstens, Check-in. Einen schönen guten Morgen aus der Zukunft, ruft uns Rema mit einem Lachen entgegen. Rema studiert Environment and Resource Management an der TU Cottbus, doch im Moment sitzt sie im Wohnzimmer ihrer Familie in Karachi, Pakistan. In Deutschland ist es 9 Uhr morgens, in Karachi gibt's vermutlich gleich Mittagessen. Wir sind froh, dass Rema und ihre Familie nicht direkt von der Flut betroffen ist, die durch den immer stärker werdenden Monsun ausgelöst wurde. Allerdings steigt die Zahl der Klimageflüchteten in der Millionenmetropole. Die Neuankömmlinge, die Hab und Gut verloren haben, leben auf der Straße. Arzneimittel werden knapp. Oh verdammt, ich bin gleich zurück! Rema stellt ihre Kamera aus und wir gucken auf ein schwarzes Feld in der Galerie unseres MS-Teams-Meetings. Wer ist denn heute für unseren Check-in verantwortlich, frage ich, während wir die Wartezeit überbrücken. Patrick, Marie-Lies, Mariana und Wahidul würden sich in der analogen Welt vermutlich mit Blicken abstimmen. Im zweidimensionalen QLab-Universum ist es nicht möglich. Darum hebt sich nun eine kleine gelbe Hand im Rahmen, in dem Wahidul zu sehen ist. Ich bin heute dran, sagt er und teilt das Miro-Board, unsere digitale Spielwiese, die seit unserem Sprintstart vor knapp 3 Wochen wächst und gedeiht. In diesem Moment taucht auch Rema wieder auf dem Bildschirm auf. Die Pfanne hat gebrannt, ich musste meinem Bruder beim Löschen helfen, entschuldigt sie sich grinsend. No worries, sagt Waidul, aber lasst uns mal anfangen, es gibt wieder viel zu tun heute. Notwendiger Exkurs. Q-Labby, beschreibe den Ablauf unseres täglichen Check-ins, bitte ich unsere künstliche Intelligenz, die ChatGPT in nichts nachsteht. Ein kurzes, lautloses, virtuelles Rattern und schon entblättert sich Q-Labbys Antwort auf dem Bildschirm. Im Check-in, der ersten Aktion des Arbeitstages, teilen die Superheldinnen Persönliches miteinander. Auf dem Miro-Board laden sie jeweils ein Bild zu einer bestimmten Fragestellung hoch, die sie anschließend beschreiben. Als Beispiele für Fragen lassen sich folgende nennen. Was ist deine Lieblingsserie? Was ist dein Lieblingsort? Was steht auf deiner Bucketlist? Der Check-in dauert maximal 15 Minuten und da Bilder mehr als 1000 Worte sagen, vertieft diese Intervention die emotionale Verbindung zwischen den Teammitgliedern. Zweitens. Daily. Und weiter geht's. Patrick moderiert heute unser Daily. Die Superheldinnen haben sich schnell an das tägliche 15-minütige Meeting gewöhnt. Was haben wir seit gestern geschafft? Was wollen wir bis morgen schaffen? Wo brauchen wir Unterstützung? Sind die 3 Fragen, die wir uns täglich stellen. Unser digitales Kanban-Board auf Miro hilft uns dabei, sichtbar zu machen, wer sich um welche To-Dos kümmert, welche Aufgabe aktuell bearbeitet wird und welche bereits erledigt ist. Woran arbeitet denn euer Team gerade, fragt eine der Zuhörenden und reißt mich aus meinen lebhaften Erinnerungen aus unserem derzeitigen Innovationssprint. Wir arbeiten gerade für einen Energieversorger, der sicherstellen möchte, dass Bürgerinnen und Unternehmen nicht nur sicher und bezahlbar mit Energie versorgt werden, sondern auch klimaneutral. Gas war gestern. Wind- und Solarenergielösungen müssen her, das heißt, wir entwickeln neue Geschäftsmodelle mit ihnen. Und Design Thinking hilft uns, gleichermaßen kreativ und analytisch vorzugehen. Notwendiger Exkurs. Q-Labby, beschreibe den Design Thinking Prozess, sage ich vielleicht etwas zu streng. Sehr gerne, antwortet Q-Labby folgsam. Der Design Thinking Prozess ist in 6 Phasen unterteilt. In den ersten 3 Phasen, verstehen, beobachten und Sichtweise definieren, setzt sich das Team intensiv mit der sogenannten Design Challenge, dem zu lösenden Problem, auseinander und nähert sich den tatsächlichen Bedürfnissen der potenziellen Nutzerinnen und Kunden. Das Team begibt sich dann in den sogenannten Lösungsraum, Ideen finden, Prototypen entwickeln, testen. Und im Brainstorming sammelt es vielfältige Ideen zur Lösung des Problems und bewertet und priorisiert diese anschließend. Aus der priorisierten Idee dann entwickelt das Team einen Prototyp, der ein Konzept sein kann, ein Wireframe, ein Modell aus Pappe oder Lego, Customer Journeys oder Rollenspiele. Wichtig ist es, etwas Anfassbares zu produzieren, um Dinge besprechbar zu machen. Kundinnen und Nutzende testen den Prototyp, und das Feedback hilft dem Team bei der Iteration und Weiterentwicklung. Zurück auf der Konferenz. Was ist denn für dich einer der wichtigsten Bausteine in dem Design Thinking Prozess? Fragt ein mittelalter Mann, dessen leuchtend grüner Schlips mit Sicherheit auch in der Dunkelheit Licht spendet. Gar nicht so schlecht bei den ständigen Stromausfällen. Das Führen von Interviews mit potenziellen Nutzerinnen unseres Produkts, unseres Services oder eines Prozesses, antworte ich. Wir glauben immer, unsere Kundin zu kennen, das stimmt aber gar nicht. Nicht solange wir intensive Gespräche mit ihnen geführt haben, um die Bedürfnisse hinter ihren Bedürfnissen herauszufinden. Die Frage des Mannes erinnert mich an einen Morgen kurz nach dem Start des Innovation Sprints. Für die Kommunikation zwischendurch benutzen wir WhatsApp und kurz bevor wir an Tag 3 unseren Check-in durchführen wollen, erreicht uns eine Nachricht von Mariana, einer angehenden Architektin, die nordöstlich von Rio de Janeiro lebt. Es tut mir so leid, aber ich kann heute nicht bei den Interviews dabei sein, schreibt sie und schickt uns Fotos von der Straße, in der sie wohnt. Wir blicken auf einen reißenden Strom, der da nicht hingehört und wo sonst Autos hin und her fahren. Starke Regenfälle in der vergangenen Nacht haben den sanft dahinrauschenden Bach in einen reißenden Fluss verwandelt. Mariana hilft, Wasser aus den Kellern zu schöpfen. Alle hoffen, dass sich die Situation schnell wieder entspannt. Eine Frau mit einer raffinierten Hochsteckfrisur meldet sich. Was mich interessieren würde, ist, wie ihr eure Superheldinnen findet und wie das Onboarding funktioniert. Ihr müsst die Leute ja von Tag 1 in wertschöpfende Arbeit bringen. Spannenderweise finden die Superheldinnen uns, antworte ich. Im letzten Sprint haben wir 160 Bewerbungen aus aller Welt bekommen. Ein Auswahlkriterium ist ein Motivationsschreiben. Warum wollen die Leute im Q-Lab arbeiten? Was wollen sie für das Thema Nachhaltigkeit tun? Das ist es, was uns am meisten interessiert. Das Schreiben unseres Teammitglieds Marie Lies, die an der Bauhaus Universität Integrated Urban Development and Design studiert, hat mich besonders berührt. Sie ist auf Puerto Rico geboren, einem Inselstaat, der immer wieder von Hurricanes und Hitzewellen heimgesucht wird. Ich habe die Bedingungen, mit denen meine Insel nach dem Hurricane Maria immer noch konfrontiert ist, hautnah miterlebt. Ich möchte eine Umwelt schaffen, in der solche Katastrophen nicht mehr passieren, schrieb sie uns. Ein notwendiger Exkurs. Q-Labby, beschreibe den ersten Tag unserer Superheldinnenreise, fordere ich unsere KI auf. Na klar, here we go. Interessant, unser kleiner Freund scheint Humor zu entwickeln. Am ersten Tag unserer gemeinsamen virtuellen Reise stellen sich die Superheldinnen im Rahmen eines Patcher-Kutschers vor. 20 Folien, ausschließlich mit Bildern versehen, jedes Bild 20 Sekunden lang vom Vorstellenden beschrieben. Und schon wissen wir voneinander, wie wir als Baby ausgesehen haben, wer unsere Familienmitglieder und Freundinnen sind, was unser Traumreiseziel, unsere Lieblingssportart oder unser Lieblingsessen ist, wer die Heldinnen unserer Jugend waren, wie wir unsere Werte leben und was wir der Welt hinterlassen möchten. Das zur Hochsteckfrisur gehörende Gesicht lächelt. Na, da erlebt ihr vermutlich immer wieder Momente voller Magie, nicht wahr? Fragt sie. Ja, sage ich. Unsere persönlichen Geschichten sind ein unglaublich kraftvolles Experiment, um uns in 0, nichts in vertrauensvolle Zusammenarbeit zu bringen. Nur durch Kollaboration lässt sich etwas gegen die Klimakrise tun. März 15, 9:42 Uhr. Ich sitze auf der noch schattigen Terrasse der Wohnung meiner Freundin Out Bay, Kapstadt. Die Sonne strahlt feuchte 24 Grad warm vom Himmel. Die gestrigen Windböen, die meine Klamotten von der Wäscheleine gerissen und durch den Garten verteilt haben, haben nachgelassen. Eine Socke ist dabei verloren gegangen. Eine der Nachbarskatzen lauert, vermutlich wieder vergeblich, den Perlhühnern auf. Die Bienen in der Palme versorgen wie an jedem Morgen ihre Larven, was aussieht wie ein wunderbarer, eleganter Tanz. Die April's Fool, eine prächtige Blume mit leuchtend roten Blütenblättern, streckt sich den wenigen Wolken entgegen. A lovely day. And the world is all right with me? Then I look at you. And the world's all right with me. Just one look at you. And I know it's gonna be a lovely day. Nein, ist sie nicht. Aber wir wissen, dass wir durch unsere Art der Zusammenarbeit Menschen in die Lage versetzen, einem Ziel zu folgen und daran zu arbeiten, die Energiewende voranzutreiben und der Klimakrise entgegenzutreten.
Du hörtest einen Auszug aus Agile Missions Impossible, 49 Geschichten über das Möglichmachen von Agilität.
Es wurde herausgegeben von Miriam Sasse und erschien im PepR Verlag 2023. Das Buch ist überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Agile Missions Impossible. Deine Mission für den Fall, dass du sie annimmst. 57 Autorinnen und Autoren berichten von ihren agilen Missionen aus ihrem Arbeitsalltag, die auf dem Weg zum Ziel unmöglich erschienen. 49 Missionen mit atemberaubender Spannung und unerwarteten Wendepunkten. Jede Mission wird aus psychologischer, soziologischer oder anderer fachlicher Perspektive genauer beleuchtet. Darunter Missionsberichte zu den Themen Ziel verfehlt, Mission erfolgreich. Eine Mission, die keiner wollte. Agil, trotz und wegen Corona. Privatsache, wenn's persönlich wird. Wenn die Welt verrückt spielt. Gegeneinander statt miteinander. Gute Absicht reicht nicht. Ein Ideal, das nie existierte. Und viele weitere. Dies ist Band 2 des Bestsellers Agile Short Stories, ganz unter dem Motto Agile Missions Impossible. Mit dem Kauf dieses Buches unterstützt du Flying Hope. Der Verein Flying Hope ist ein gemeinnütziges Pilotennetzwerk, das kostenlose Flüge für schwerkranke Kinder vermittelt. Diese Kinder sind aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen. Sie haben selbst nicht die notwendigen finanziellen Mittel, um zu medizinischen Behandlungen, Kuraufenthalten oder zu ihren Familienangehörigen zu reisen. Wir freuen uns, wenn du dieses Buch erwirbst.
Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere gleich die Agile Leseecke. Woran hast du bei diesem Buchauszug gedacht? Wozu hat er dich inspiriert? In welches Buch möchtest du gern reinhören? Ich freue mich auf deine Nachrichten und Kommentare. Bis zum nächsten Mal, deine Miriam.